So, zur Lesung des Predigttextes können wir noch einmal lüften. Unser heutiger Predigttext steht in 1. Mose 7, Verse 6 bis 24. Er, also Noah, war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und ein Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tag ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den 3 Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht nach seiner Art, und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche paarweise von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, so dass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trocknen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie gut ihr Chinesisch ist, aber heute werden Sie wenigstens ein Wort lernen. Das werden Sie, ich garantiere Ihnen das, nicht mehr vergessen. Und bei Ihrem nächsten Besuch in Peking oder, wenn Sie ganz mutig sind, vielleicht auch in Wuhan, dann können Sie damit Eindruck machen. Hier ist es. Ich hoffe, das kann man überall gut sehen, auch in der Kamera. 3 Schriftzeichen miteinander kombiniert, 1, 2, 3, sie ergeben dann in ihrer Zusammenstellung ein Wort. Das erste Schriftzeichen ist das Zeichen für Behälter. Das zweite Schriftzeichen, also dieses Viereck hier unten, dieses für Person. Und das dritte für die Zahl 8. Wenn man diese 3 Zeichen zusammennimmt, Behälter, Person und die Zahl 8. Dann ergibt das im Chinesischen die Bedeutung für Schiff. Und das ist eine zutreffende Beschreibung der Arche Noah. Ein großer Behälter, 8 Personen. Das chinesische Wort für Schiff. Dieser Fund ist kaum ein Zufall, weil es noch weitere chinesische Schriftzeichen gibt, die mit Genesis 1 bis 11 zusammenpassen. Und ganz interessant, sie wurden schon benutzt, noch bevor es christliche Missionare in China gab. Sie gehören zu den frühesten christlichen Schriftzeichen überhaupt. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Mitarbeiterin, die das so großartig dort zu Papier gebracht hat. Wahrscheinlich sind diese Schriftzeichen schon sehr früh nach Ausbreitung der Völker entstanden, zu einer Zeit, als diese Urereignisse noch in Erinnerung waren. Und dazu müssen Sie wissen, China ist keine Ausnahme. Sie finden Restbestände von Berichten über eine Sintflut über die ganze Erde verstreut. Bis hin zu den Melanesiern und zu den Eskimos. Und bestimmte Elemente tauchen immer wieder auf in diesen Berichten. Ein großes Schiff, 8 Personen, viele Tiere, ein Vogel mit einem Zweig im Schnabel und natürlich ein Regenbogen. Und manche Völkerkundler sehen darin die Erinnerung an ein Urereignis von weltweitem Ausmaß. Es gibt mehr als 250 Überlieferungen dazu in den unterschiedlichsten Kulturen, meist mythisch verfremdet, fantastisch ausgeschmückt. Und der Bibeltext, der stößt nun dadurch heraus aus all dem, der sticht dadurch hervor, dass er nüchtern ist, sachlich ist, schnörkellos ist, auch präzise ist, bis hin zu den einzelnen Maßnahmen für die Archen. Hier in der Bibel haben wir gewissermaßen die Urfassung vor uns, den Originalbericht. Natürlich wurden auch gegen diesen Bericht Einwände vorgebracht. Er könne doch nicht historisch sein, das könne man doch nicht glauben. Nun, ich frage zurück, warum nicht? Und da kann uns helfen zu sehen, dass dieser Einwand gegen den Sintflutbericht nicht neu ist. Er wird bereits zitiert im 2. Petrusbuch, Kapitel 3. Dort wird dieser Vorwurf schon zitiert, dass die Leute davon ausgehen, es habe die Sintflut nicht gegeben. Nun haben etliche Bibelkritiker behauptet, der 2. Petrusbrief sei ja auch nicht authentisch. Er sei gar nicht von dem bekannten Apostel geschrieben. Nun, das ist eine dreiste Unterstellung, die immer wieder auch in den Zusammenhängen der Bibelkritik vorkommt. Ich kann nur sagen, wer sich wirklich für die historischen Indizien interessiert, dem empfehle ich gerne Literatur, auch zum 2. Petrusbrief, wie zum Beispiel diesen Kommentar von Thomas Schreiner, in dem ausführlich aufgrund der historischen Befunde erläutert und begründet wird, warum wir sehr wohl davon ausgehen können, dass der 2. Petrusbrief auch von dem Apostel Petrus geschrieben wurde. Aber interessanterweise eben haben schon die Zeitgenossen von Petrus das Sintflutgeschehen gewissermaßen ausgeblendet. Sie waren, wenn Sie so wollen, Sintflutleugner. Und Petrus beschreibt das hier auch. Er sagt in 2. Petrus 3, Vers 5, diese Leute übersehen absichtlich, dass es schon vor Zeiten einen Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus und dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die übersehen das absichtlich, Sintflutleugner. Und Petrus konnte seiner Sache sehr sicher sein, weil ja bereits Jesus eindeutig bestätigt hatte, dass die Sintflut in der geschilderten Weise wirklich passiert war. Ich erinnere nochmal an Matthäus 24, das wir hier nun häufiger zitiert haben, aus dieser großen Endzeitrede Jesu, wo er sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Also wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Und damit ist ganz klar, dass Jesus davon ausgeht, dass der Bericht über die Tage Noahs ein historisch zuverlässiger Bericht ist. Und jetzt frage ich Sie, warum ist das so wichtig? Was hängt eigentlich von dieser historischen Echtheit ab für uns? Kann man nicht sagen, naja, ob das nun so war oder nicht, spielt keine Rolle, wir haben ja die schöne Geschichte. Nun, es hängt sehr viel davon ab, wie Petrus zeigt. Es geht nämlich darum, ob auch wir mit so etwas real rechnen müssen. Denn wenn das nicht nur eine nette oder spannende oder meinethalben auch furchterregende Erzählung ist, wenn das hier Wirklichkeit schildert, dann könnte das auch für uns gelten. Gottes Gericht kommt wirklich. Und das ist das Thema unserer Predigt heute Morgen. Das ist das Motto über diesen Bibeltext, 1. Mose 7, Gottes Gericht kommt wirklich. Gott hat klar gemacht, das war nicht das letzte Gericht. Das war das letzte Mal, dass er eine Sintflut geschickt hat. Ja, aber das war nicht das letzte Gericht. Und ich gebe zu, das ist ein schwerer Gedanke, den kein Mensch gern an sich heranlässt. James Cameron, der als Regisseur den Untergang der berühmten Titanic inszeniert hat und der bei den Vorbereitungen natürlich die Quellen und die Zeugenberichte gründlich studieren musste, hat Folgendes gesagt. Was an Bord des Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung wider, die Realität nicht wahrhaben zu wollen. Sie sagten, dieses Schiff kann nicht sinken. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Und er fügt hinzu, insofern ist die Titanic eine Metapher, also ein Bild auf die Unabwendbarkeit des Todes. Wir fahren alle auf der Titanic, ohne es zu wissen. Zitat Ende. Und damit sagt er, wir gehen alle auf eine Klippe zu, wie Noah und seine Zeitgenossen. Und die Frage ist, können wir wissen, was uns jenseits dieser Klippe erwarten wird? Jesus und Petrus haben ihre Zeitgenossen an das spezielle Ereignis der Sintflut erinnert, weil es offensichtlich eine starke Beweiskraft hat. Wenn man bereit ist, sich auf diese Denkmöglichkeit einzulassen, man muss es ja noch nicht akzeptieren, aber man muss wenigstens mal bereit sein, sich auf diese Denkmöglichkeit einzulassen. Und zu dieser Beweiskraft des Sintflutsberichts trägt sicherlich auch die sorgfältige Chronologie der Ereignisse bei, die uns der Schreiber bietet. Wir haben hier einen nachvollziehbaren zeitlichen Rahmen vor uns. Der Text sagt nicht, es war einmal in grauer Vorzeit, irgendwann einmal, sondern hier wird ganz klar gerechnet. Erst die 7 Tage, als Noah schon hineingeht, bevor es losgeht, dann 40 Tage schwerste Regenfälle, dann weitere 110 Tage, in denen das Wasser weiter steigt, und wir werden gleich noch sehen, warum. Und dann 150 Tage, in denen das Wasser langsam zurückgeht. Alles genau terminiert im Text mit Zeitangaben. Und schließlich nach diesen 150 Tagen, in denen alles wieder runtergeht mit den Wassern, trocknet die Erde 70 Tage lang. Und dann dürfen sie rausgehen. Und das alles zusammengenommen macht 377 Tage. Und nach dem Jahr, wenn man das runterrechnet, dann kann man sagen, ein Jahr, 17 Tage waren sie in der Arche. Also ein ganz klarer, überschaubarer Rahmen von einem Jahr. Vom Eintritt in die Arche bis zum ersten Landgang, 377 Tage. Gut, aber hier stoßen wir natürlich sofort wieder auf die Altersfrage der handelnden Person. Das ist dann der nächste Einwand. Es irritiert natürlich, dass Noah und seine Zeitgenossen so alt geworden sein sollen. Darüber haben wir ja schon ausführlicher gesprochen in der Predigt vom 31. Januar über 1. Mose 5. Dort können Sie es nochmal nachhören. Aber ich möchte unbedingt, und ich hoffe, Sie verstehen das und sehen mir das nach, ich möchte heute das unbedingt nochmal unterstreichen mit dem Alter der handelnden Person, weil es ja gerade dabei um den Realgehalt dieses Berichtes geht. Und ich möchte Sie dabei unter der vielen Literatur, die es dazu gibt, auf eine Veröffentlichung besonders verweisen, die Sie auch bei Amazon immer noch bestellen können, obwohl dieses Buch Anfang der 90er Jahre erschien, Die Suche nach Eden, Wege zur alternativen Deutung der menschlichen Frühgeschichte. Herausgegeben wurde dieses Buch von Professor Siegfried Scherer. Professor Scherer ist seit 1991 Professor für mikrobielle Ökologie an der Technischen Universität München. Er ist also Mikrobiologe. Und er ist zugleich Direktor des Zentralinstituts für Lebensmittel- und Ernährungsforschung. Also jemand, der aktuell noch in der Forschung tätig ist. Und er hat dieses Buch herausgegeben und er setzt sich selber in einem Artikel am Ende dieser Veröffentlichung unter anderem mit der Frage der Altersbeschreibung auseinander. Grundlinien einer schöpfungstheoretischen Anthropologie heißt der Aufsatz. Und darin schreibt er Folgendes. Also Professor Siegfried Scherer in diesem Buch auf Seite 169. Gegenwärtig gibt es mehr als 300 verschiedene Theorien über den Altersprozess, über den Alterungsprozess. Und deswegen können wir gar nicht definieren exakt, was biologisch Altern bedeutet. Und solange wir nicht wissen, nach welchen Mechanismen der Alterungsprozess abläuft, können vom biologischen Standpunkt aus auch keine grundsätzlichen Einwände gegen ein in der Genesis behauptetes langes individuelles Lebensalter vorgebracht werden. Die Genesis-Altersangaben der Patriarchen erscheinen uns zwar unrealistisch, weil sie außerhalb unserer empirischen Erfahrung liegen. Doch ob unsere Erfahrung uns das Recht gibt, den Genesis-Bericht mythisch zu interpretieren, das ist fraglich. Es ist biologisch nicht ausgeschlossen, dass der gesamte Bauplan einer Zelle und eines Organismus auf ewiges Leben hin angelegt war. Und dann vergleicht er nochmal die einzelnen Altersangaben aus Genesis 5 und kommt zu dieser Erkenntnis, die wir auch gesagt haben, dass man diesen Rückgang des Alters dann nach der Sintflut als Exponentialfunktion darstellen kann. Und er folgert daraus Folgendes, dass der Rückgang der individuellen Lebenserwartung durch eine Exponentialfunktion angenähert werden kann, ist in zweifacher Hinsicht wichtig. Erstens lassen sich zahlreiche zeitabhängige biologische Vorgänge durch Exponentialfunktionen beschreiben, weshalb man vermuten könnte, dass auch hier ein noch unbekannter biologischer Prozess zugrunde liegt. Und zweitens, sagt Professor Scherer, spricht diese Abhängigkeit, also diese Exponentialfunktion, in der man das darstellen kann, gegen die häufig geäußerte Annahme, hohe Altersangaben seien eine reine Fiktion, also eine reine Erfindung. So ist es schwer zu verstehen, wie die Funktion abnehmender Lebensalter im Sinne einer Exponentialfunktion mit zufällig verteilter Streuung bei der Aufzeichnung der Genesis zustande gekommen sein soll. Und am Ende kommt er dann zu folgendem Schluss: Die in der Genesis angegebenen Lebensalter der Patriarchen, die Größe der Ausgangsbevölkerung und die für das Populationswachstum zur Verfügung stehenden Zeiträume sind biologisch nicht unhaltbar. Dass ganze menschliche Population auf Gründereffekte zurückgehen, legen humangenetische Daten nahe. So, das ist die Stimme eines aktuell noch forschenden Mikrobiologen, der sagt, natürlich schwer vorstellbar, weil unsere Erfahrung sich so anders darstellt. Aber er sagt, man kann, wenn man streng wissenschaftlich argumentiert, nicht sagen, dass dieses unmöglich wäre. Sondern es gibt sehr wohl denkbare Erklärungsmuster, die begründen können, warum man davon ausgehen kann, jawohl, auch im Hinblick auf das Alter der hier beschriebenen Personen können wir mit gutem Recht davon ausgehen, dass es sich um reale Berichte handelt und wir müssen nicht erst unseren Verstand an der Garderobe abgeben, um diese Texte beim Wort zu nehmen. Ich denke einfach, das ist wichtig, das an dieser Stelle nochmal deutlich zu markieren. Und dazu kommt, für Menschen, die Jesus ernst nehmen, die Jesus nicht für einen Lügner halten, gibt es noch mehr Gründe, sich auf diese Informationen zu verlassen, denn Jesus hat das offensichtlich so für bare Münze genommen. Und wir brauchen diesen Text. Wir brauchen diesen Text, um besser einzuschätzen, was mit Gottes Gericht möglicherweise auf uns zukommt. Erstens, Gottes Gericht, sehen wir hier, ist gezielt. Gottes Gericht ist gezielt, das ist das Erste. Es bricht nicht aus heiterem Himmel über diese Generation herein. Denken Sie an die Ankündigung in Kapitel 6, Vers 3, noch 120 Jahre. Und von da an tickt die Uhr. Irgendwann beginnt Noah mit seinem Archenbau in aller Öffentlichkeit. Schließlich wird Noah 600 Jahre alt. Der Archenbau ist abgeschlossen. Methusalem gerade gestorben, ein weiteres Warnsignal, weil ja mit seinem Namen diese besondere Verheißung verbunden war, nach dem Motto, wenn er, solange er lebt, wird nichts passieren. Und dann sagt Gott diesen entscheidenden Satz, Kapitel 7, Vers 1, jetzt geh in die Arche. Noah, jetzt geht's los. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und Gott eröffnet dem Noah sogar den Zeitplan, Vers 4. Und wenn ich kein Kapitel und kein Buch sage, nur einen Vers, dann meine ich jetzt im weiteren Fortgang dieser Predigt, das spart uns einige Zeit, immer Genesis 7. Also, Vers 4. Denn von heute an, sagt Gott, in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Nach welchem Kalender Noah sich hier richten muss, können wir nicht genau sagen. Die mosaische Zählung war ja noch nicht in Kraft. Es gibt dann in Vers 11 diese noch ausführlichere Beschreibung im 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des 2. Monats. Da ging es dann los. Also können wir ausgehen, es ist Noahs Lebenszeit gemeint. und wahrscheinlich so den Keil, geht der Bericht von dem natürlichen Jahr aus, das im Herbst beginnt in Israel, wenn der Acker bestellt wird. Vermutlich konnte die Ernte noch eingebracht werden und demnach beginnt die Flut dann im Oktober, November wahrscheinlich. Können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber hier in Vers 1 ist klar noch 7 Tage Vorlauf, sagt Gott. 7 Tage Vorlauf, um die Arche zu beziehen, das Reiseproviant einzupacken. Kapitel 6, 21, sollt ihr von jeder Speise nehmen, die gegessen wird. In dieser Zeit kommen auch auf wundersame Weise die Tiere dazu. Ich erinnere nochmal an Vers 9, sie gingen in die Arche. Wie Gott einfach es geschehen lässt, dass dieses unterschiedliche Getier rechtzeitig dort seinen Platz findet, das ist auch nicht menschlich erklärbar. Und in diesen 7 Tagen bleiben die Türen vorerst offen. Und Vers 13 weist dann nochmal auf Vers 7 gewissermaßen zurück, als sie zum ersten Mal reingehen in diese Arche. Das übersetzt man am besten mit Plusquamperfekt. Am eben diesem Tag war Noah in die Arche reingegangen mit Sem, Ham und Japhet. Also das bezieht sich auf diesen Start der 7 Tage. Tja. Und dann ist es soweit. Vers 10. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag, brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Das ist die erste wichtige Information, die wir hier über Gottes Gericht erhalten. Es kommt gezielt. Gott legt den Beginn der Flut fest. Gott legt die Dauer der Flut fest. Es ist alles präzise von Gott geplant und geordnet. Und liebe Zuhörer, das ist für uns tröstlich und sehr ernst zugleich. Gott hält den Zeitplan der Weltgeschichte, Gott hält den Zeitplan seines Gerichts unentreißbar fest in seinen Händen. Und das gilt nicht nur für die große Geschichte, das gilt auch für jeden persönlich. Denken Sie an Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wir können das noch präziser fassen. Nach Psalm 139, Vers 16, wo Gott sagt, beziehungsweise wo der Psalmist sagt, und Gott hat ihm das eingegeben. Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollen. Also Gott sagt in Hebräer 9, sterben und dann das Gericht. Und Gott sagt in Psalm 139, alle Tage in ein Buch geschrieben. Das heißt, auch für jeden von uns persönlich steht dieser Tag, wenn Sie so wollen, der Entscheidung fest. Für die große Weltgeschichte gilt das genauso wie für meine kleine Individualgeschichte. Gottes Gericht kommt gezielt. Und schauen Sie, in allen Generationen haben Menschen damit gehadert. Haben Menschen sich eingebildet, ach, Gottes Fahrplan könnte durcheinander kommen. Die einen haben das voller Bangen gedacht, weil sie so unter Druck waren und sagen, Herr, wann kommst du denn? Wann löst du es denn auf? Und die anderen haben es selbstgerecht und rebellisch gesagt, das kommt ja nie. Und das ist hier der Fall bei den Leuten, von denen wir in 2. Petrus 3 gehört haben. Die hatten ja schon eine Ansage bekommen, die hatten ja schon gehört, Jesus wird wiederkommen. Jesus wird das letzte Wort über diese Erde sprechen. Und dann heißt es hier in 2. Petrus 3 und 4, Spötter kommen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Ihr redet da immer über seine Wiederkunft, ihr redet da immer über das Gerücht. Ach, wann kommt das denn? Kommt doch nie. Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es gewesen ist von Anfang der Schöpfung. Regt euch nicht so auf. Es kommt nicht. Und ein Paradebeispiel für diese Haltung finden wir bei den Verantwortlichen und auch bei vielen Passagieren der Titanic im April 1912 im Nordatlantik. An Warnungen hat es auch damals nicht gefehlt. Sie müssen wissen, bereits 10 Stunden vor dem Crash hatten 2 andere Schiffe Eiswarnungen an die Titanic gefunkt. Die Caronia und die Baltic. Und dann 18.30 Uhr erneut ein Schiff namens Kalifornien. Da war das Funkgerät noch abgeschaltet auf der Titanic. Und dann eine Stunde später, 19.30 Uhr, die erneute Warnung mit dem Text, große Eisberge auf Kurs der Titanic. 19.30 Uhr. 21.30 Uhr, die nächste Warnung von der Mesaba. Der Funker gab die Meldung, aber nicht an die Kommandobrücke weiter. Der Funker der Titanic, außerdem hatte Captain Smith sich bereits schlafen gelegt. Und dann eine letzte Meldung von der Kalifornien, die da ziemlich in der Nähe war. Sie sei von Eis umstellt und habe die Weiterfahrt wegen des Risikos eingestellt. Und was machte der Funker der Titanic? Er wies den Funkspruch schroff zurück, man wolle jetzt nicht weiter gestört werden. Und um 23.40 Uhr am 14. April rammte dann der Luxusliner den Eisberg. Und selbst da sollen nach Zeugenberichten einige Passagiere erstmal Fußball mit den Eiswürfeln gespielt haben. Und einer soll gesagt haben, so viel Eis für meinen Whisky, wonderful. Verstehen Sie, man fragt sich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass jemand zu seinem eigenen Schaden die Fakten so leicht beiseite schiebt? Natürlich, der Zeitgeist hat immer die Tendenz, uns einzulullen. Der Zeitgeist hat immer die Tendenz, uns quasi einer Gehirnwäsche zu unterziehen, Brainwashing. Und irgendwann glauben wir, dass die Wirklichkeit so sei, wie die Machthaber wollen, dass wir denken, dass sie sei. Und das war schon zu Noahs Zeiten so. Die hatten genügend Informationen über Gott und seine Macht gehabt. Die Vorgänge um Adam lagen ja noch gar nicht weiter zurück. Also nochmal zur Erinnerung, der Großvater von Noah hatte noch mehr als 200 Jahre zeitgleich mit Adam gelebt. Die wussten das alles, haben wir uns ja genau angeguckt mit den Genealogien, wie die zusammenpassen. Die wussten es. So wie die Macher der Titanic. Sie wussten es, aber woran glaubten sie? Sie glaubten an ihre Technik. Sie hielten ihr Meisterwerk für unbesiegbar. 51.000 PS starke Maschinen, das größte bewegliche Objekt, das die Menschen bis dahin gebaut hatten. Einige Monate vorher wurde ein Mitarbeiter der Reederei mit diesem Satz zitiert. Nicht einmal Gott selbst kann dieses Schiff versenken. Und der Name war demzufolge nicht zufällig gewählt, Titanic. Nomen est omen, kann man da nur sagen. In der griechischen Mythologie sind die Titanen ja dieses mächtige Geschlecht, das den anderen Göttern trotzt. Das sind die Titanen. Und der Philosoph Hans-Georg Gadamer hat den Titanismus so beschrieben. Er sagt, Zitat, Titanismus ist das trotzige, auf sich selbst Bestehen des Menschen gegenüber dem Göttlichen. Das trifft's. Das trotzige, auf sich selbst Bestehen des Menschen gegenüber dem Göttlichen. Du kannst mir gar nichts. Wir schaffen das. Wir haben diese Welt im Griff. Und die Internationale, das Kampflied der Sozialisten, die nimmt das klassisch auf. Die singen ja, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser. Na, Kaiser und Tribun, da haben sie ja recht, aber mit Gott haben sie eben nicht recht. Und die Gruppe Karat, vielen noch bekannt, in der DDR eine bekannte Popgruppe, haben dieses berühmte Lied geschrieben, Der blaue Planet. Und da heißt es auch immer in der Schlusszeile, uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Wir werden sie selber retten müssen. Und wenn wir die Welt in Ketten legen, wir werden sie retten. Man könnte sagen, und legen wir die Welt in Ketten, dann werden wir sie trotzdem retten. Nur was ist dann dabei rausgekommen? Verstehen Sie, als ob Gott nicht existiert. Und sie sagen, wenn wir von diesem Gott nichts erhoffen können, so die Logik, dann haben wir von ihm auch nichts zu befürchten. Und jetzt schauen Sie, was passiert. Ab Vers 10 nochmal. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden in dem 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des 2. Monats. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Und dann Vers 16 der Schluss. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und dieser Satz ist vielleicht der erschütterndste Satz in dem ganzen Kapitel. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Wir erfahren nicht, wie Gott das gemacht hat, aber das Ergebnis ist völlig klar. Und von diesem Moment an ist die Sache entschieden. Das ist der Point of No Return. Und hier kommen wir zur zweiten wichtigen Eigenschaft von Gottes Gericht. Gottes Gericht ist nicht nur gezielt, sondern zweitens, Gottes Gericht ist gültig. Verstehen Sie? Gottes Gericht hat Rechtskraft. Es ist wirksam. Es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es ist gültig im Sinne von endgültig. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Noah Noah war jetzt völlig abhängig davon, was Gott weitermachen würde. Er war gewissermaßen eingeschlossen. Und er wusste zugleich, die anderen sehe ich nie wieder. Ich sehe die nie wieder. Vielleicht war manch alter Freund dabei. Leute, die ihm beim Bauen geholfen hatten. Verstehen Sie, das war ein Vollmachtsakt Gottes, mit dem Gott klar machte, mein Gericht ist gültig, es ist unwiderrufbar. Und von jetzt an gab es nur noch draußen und drin. Und dazwischen war diese verschlossene Tür. In der englischen Übersetzung, der English Standard Version, lautet dieser Satz, und der Herr schloss hinter ihm zu, and the Lord shut him in. And the Lord shut him in. Das war der erste Shut-in oder Shutdown der Geschichte. The Lord shut him in. Inzwischen sind in unserem Sprachgebrauch diese beiden Begriffe ja ineinander übergegangen. Shutdown oder Lockdown. Shutdown heißt so runterfahren, Schließung einer Fabrik. Und Lockdown hat mehr den Akzent Isolation als Sicherheitsmaßnahme. An der Stelle möchte ich noch einmal daran erinnern, beten Sie bitte mit dafür, dass unsere Gemeinde bei diesem Gang zum Verwaltungsgericht, wo es jetzt darum geht, die Freiheit des Singens zu schützen, dass wir da auch von Gott geschützt sind. Neulich, Anfang dieses Monats, berichtete der WDR darüber, dass die erste Erwähnung von Lockdown im heutigen Sinne von einem Vorfall stammt, der 1973 in einem US-Gefängnis passierte. Nach einer Messerattacke auf einen Insassen wurden die Gefangenen in ihre Zellen eingesperrt. Das Gefängnis ging damals in den Lockdown, wie sie es nannten. Im Übrigen, und das ist laut WDR ausdrücklich kein Gag, hieß das Opfer der Messerattacke, das diesen Lockdown ausgelöst hatte, mit Vornamen Juan und mit Nachnamen Corona. Juan Corona löste auch damals den Lockdown aus. Kein Gag, sagt der WDR. Also, und ich sage Ihnen, das Lockdown, wissen Sie, ist etwas Unheimliches. Das sollte uns immer bewusst bleiben. Lockdown ist ein Autoritätsakt. Und wenn Menschen diesen Lockdown verfügen, jenseits des Strafvollzuges, dann ist das ein autoritärer Akt, der letztlich Freiheitsberaubung bedeutet. Nur Gott hat das Recht. Nur Gott hat die Vollmacht dazu, seine Geschöpfe einzuschließen und auszuschließen, sei es zum Heil oder zum Gericht. Und auch für Noah wird das unheimlich gewesen sein, als die Tür ins Schloss fiel. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht hat der Sicherheitsdienst von innen nochmal so die Gegenprobe gemacht. Ist hier jetzt auch wirklich zu? Das war eine Sicherheitsgarantie für ihn, diese geschlossene Tür für die nächsten Wochen. Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Für Noah und seine Leute war die Arche eine feste Burg. Ja, aber auch unheimlich. Und seine Zeitgenossen? Stellen Sie sich mal vor, zu Beginn dieser 7 Tage, als Noah mit seinen 7 Leuten da reingeht, da werden einige bestimmt gesagt haben, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Ja, jetzt ist er ganz durchgedreht. Die gehen da wirklich rein. Andererseits hatten sie ja die Tiere gesehen. Die Tiere, wie die kamen, das war höchst ungewöhnlich. Das hätte ihnen doch zu denken geben müssen. Warum kommen plötzlich Tiere von überall her da in diesen seltsamen Kasten? Das hätte sie zum Denken bringen müssen. Weil wir wissen ja, wie das ist, wenn das kritische Denken systematisch abtrainiert wird. Wenn den Menschen das kritische Denken systematisch abtrainiert wird und man in seinem Trott nicht gestört werden will. Und dann Vers 10, als die 7 Tage vergangen waren, kam die Wasser der Sintflut auf Erden. Am Tag, als der Regen kam, alles noch harmlos. Vermutlich begann es ähnlich wie bei der Hochwasserkatastrophe im Oderbruch im Sommer 1997. Erinnern Sie sich noch? An diese dramatischen Wochen, Abend für Abend, saßen wir vor dem Fernseher und hörten die Reportagen aus Frankfurt an der Oder und auch aus Polen. Und anfangs spielten sie die Gefahr herunter und sagten, ach, der Regen wird schon aufhören, es ist noch immer gut gegangen. Aber die Wassermassen stiegen weiter, Tag für Tag. Der Pegel ging nicht runter, sondern rauf. Und immer weitere Deichpartien wurden verloren an das Wasser. Und irgendwann wurde es selbst für die Rettungsprofis, für die Bundeswehrsoldaten zu gefährlich, die Stellung auf dem Deich zu halten und sie mussten sich immer weiter zurückziehen. So ähnlich, nur noch viel dramatischer. wird es damals gewesen sein, Vers 17. Die Sintflut war 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und wahrscheinlich haben die am Anfang, wie im Oderbruch gesagt, wir kriegen das hin, erstmal Keller und Erdgeschoss sichern, Sandsäcke anhäufen, die Nacht durchhalten und jeden Morgen wieder der bange Blick nach draußen. Es wurde nicht besser und irgendwann wurde es auch den Mutigen mulmig. Nur anders als im Oderbruch gab es keine Deiche, es gab keine Bundeswehr, es gab kein technisches Hilfswerk, es gab keine Hubschrauber. Und es gab schließlich auch kein trockenes Fleckchen mehr, auf das man sich retten konnte. Was für ein furchtbares Erwachen muss das für die Leute gewesen sein. Und jetzt sicher gingen die Blicke von manchem sehnsuchtsvoll in Richtung Arche. Vielleicht hat Jesaja auch Jahrhunderte später an diese Szene gedacht, als er in Kapitel 55, Vers 6 schrieb, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Jesaja 55, Vers 6. Und vielleicht, wahrscheinlich, ist mancher in seiner Panik nochmal zur Arche, ja, hingewartet, müssen wir ja jetzt schon sagen, weil die Wasser ja stiegen. Und hat von außen an die Arche rangeklopft und geschrien, Noah, mach auf! Noah, entschuldige! Noah, du hattest recht! Noah, höre uns! Und Noah konnte gar nicht aufmachen. Verstehen Sie, beim besten Willen konnte Noah nicht aufmachen, wenn Gott zuschließt. Wenn Gott zuschließt, kann kein Mensch mehr aufmachen. Wir können keinen Menschen selber retten vor dem Gericht. Wir können es nicht. So wie der Herr Jesus das von sich gesagt hat in Offenbarung 3, Vers 7, dass wenn er zuschließt, keiner aufmachen kann und wenn er aufschließt, kein anderer zumachen kann. Und dann die dritte Tatsache über Gottes Gericht, die in diesen Versen deutlich wird. Gottes Gericht ist gezielt, Gottes Gericht ist gültig. Drittens, Gottes Gericht ist gründlich. Jetzt ab Vers 17. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden, also rund 6,45 Meter, 75, 6,75 Meter. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Alles, was Odem das Leben hatte, auf dem Trockenen, starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschenhand bis zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel, das wurde alles von der Erde vertilgt, allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Gründlich. Man kann das, ehrlich gesagt, nur mit angehaltenem Atem lesen. Und haben Sie mitgezählt, allein in den Versen 19 bis 23 steht sechsmal das Wort alle, alle hohen Berge und im ganzen Himmel. Vers 21, alles Fleisch. Alle Menschen am Ende des Verses. Vers 22, alles, was Odem hat. Vers 23, alles wurde vertilgt. Und am Ende von Vers 23 noch einmal. Nichts bleibt verschont. Selbst die hohen Berge, vollständig vom Wasser bedeckt, 6,75 Meter. Sogar der Berg Ararat, der heute mit 5.165 Metern der höchste Gipfel dieser Region ist, alles bedeckt. Und wir fragen uns, wo kamen diese Wassermassen her? Und das möchte ich Sie bitten, auch nochmal zu sehen, weil es für den Realgehalt dieses Textes so wichtig ist. Der Text sagt nicht nur 40 Tage Regen. Sondern hier wird noch mehr gesagt und die entscheidende Erklärung steht im Vers 11. In dem 600. Jahr Noahs brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Das heißt, es gab außer dem Regen zwei weitere Quellen, aus denen die Wassermassen hervorschossen. Das eine waren die Brunnen der Tiefe und das andere die Schleusen des Himmels. Das sind bildhafte Ausdrücke für Naturphänomene. Ganz kurz nur dazu. Brunnen der Tiefe, Wassermassen aus dem Erdinneren. Die Geologen haben gegrübelt bis heute, was damit gemeint sein könnte, dass da verborgene Wasserquellen aus dem Inneren hervorbrechen. Ein Geologe schrieb dazu, an vielen Stellen der Erde sind die Schichten der wasserablagernden Gesteine 10 und mehr Kilometer dick, müssen Sie sich mal vorstellen. Wie solche Einsenkungen der Erdkruste zustande kamen, gilt in der Geologie als ungelöstes Problem. Es wird irgendwie mit diesen dramatischen Umbrüchen der Sintflut zu tun haben. Und dann folgende spannende Beobachtung. Die tiefer gelegenen Erdschichten also im sogenannten Paläozoikum. Also das sind die Schichten von Kambrium bis Perm, für die, die sich ein bisschen auskennen. Diese tiefer gelegenen Erdschichten, die zeigen Fossilien von Tieren, die sich nicht in den Meeren der Erdoberfläche finden, sondern ganz fremdartig wirken. Ganz fremdartige Fossilien, nicht von Tieren in der Erdoberfläche. Nur ein paar Beispiele. Ich habe die Wörter vorher noch nie gelesen. Stromatoporen, Tabulate und rugose Korallen, Kunodonten, Graptoliten, Tentakuliten, Panzerfische, gestielte Seelilien, Brachiopoden und Trilobiten. So einigermaßen unfallfrei wenigstens gelesen. Das findet sich dort und alle fragen sich, wo kommt das her? Und eine Vermutung ist, das waren diese Brunnen der großen Tiefe, aus denen diese Tiere stammten. Die Erdkruste bricht auf, vulkanische Explosion, vielleicht Magma und Staub wird in die Atmosphäre geschleudert, vermischt sich mit Gas und Spritzwasser und reißt dann dazu die atmosphärische Wasserdampfhülle auf, welche die Erde umgab, die sogenannten Schleusen des Himmels. Könnte so sein. Bei den Schleusen des Himmels werden wir natürlich sofort an den zweiten Schöpfungstag erinnert. Ich führe das jetzt nicht aus, nur noch mal zur Erinnerung. Das können Sie, wenn Sie möchten, noch mal nachhören. Genesis 1, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Feste, eine Ausdehnung, also diese Rakiat, zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Und dann gab es die Wasser oberhalb der Rakiat und die Wasser unterhalb der Rakiat. Also diese Feste, dieser atmosphärische Himmel. Und einige stellen sich das so vor, dass während dieser ersten Schöpfungstage Wasser in Form einer Nebelschicht oder Wasserdampf aufgestiegen ist. Und bei der Sintflut werden jetzt diese Wassermassen freigegeben, die sich oberhalb der Rakia gesammelt hatten. Und von daher wird dann plötzlich auch 2. Petrus 3 verständlich. Ich will das nur Ihnen zum Weiterstudieren geben. 2. Petrus 3, Vers 5, wo Petrus sagt, also Sie übersehen, dass es eine Erde gab aus dem Wasser heraus und inmitten des Wassers bestanden durch das Wort Gottes. Inmitten des Wassers, oberhalb der Rakia und dieses Wassers dann auch aus dem Brunnen der Tiefe. Und das durch diese Wasser, also durch diese Wasser oberhalb der Rakia und in irgendeiner Weise unterhalb der Oberfläche, dass durch diese Wasser, schreibt Petrus, die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Das passt zumindest zusammen. Bei alledem müssen wir eins bedenken. Wir sind durch eine große Erkenntnisscheide von dieser Epoche der Sintflut einfach getrennt. Bei dem brachialen Umbruch, der damals geschah. Das heißt, wir können das nicht einfach extrapolieren. Wir können das nicht von uns auch hochrechnen. Was wir wissen ist, dass dann danach dieses neue hydrologische System in Gang kommt, das nach der Sintflut die Regentätigkeit, die Verdunstung, das Klima prägt und so kommt das Wasser, das wir brauchen, aus dem ganz normalen atmosphärischen Kreislauf. Aber so viel ist klar und deswegen habe ich versucht, Ihnen das ein wenig wenigstens zu skizzieren. Die Wassermassen der Sintflut werden nicht nur mit 40 Tagen Wolkenbrüchen erklärt, in dem Text selber. Sondern entscheidend ist die Dynamik der Erdbrunnen und der Himmelsschleusen. Und schauen Sie hin, die wirkt weiter bis zu Tag 150. Das heißt ja dann hier am Ende von Kapitel 7, und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage insgesamt. Da sind die 40 Tage mit eingeschlossen. Und erst danach heißt es schließlich, als dann die Wasser 150 Tage wieder sich senken, in Kapitel 8, Vers 2, und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Also offenkundig, bis zum Ausschöpfen dieser 150-Tage-Grenze hat sich diese Dynamik noch weiter vollzogen. Und man muss sagen, dieser Text erklärt nicht alles. Aber er bietet etliche Ansatzpunkte, an denen die Geologen und Anthropologen und auch Meteorologen gerne weiterforschen können. Und wir möchten Sie herzlich darum bitten und sind gespannt auf Ihre Ergebnisse. Am Ende war für Noahs Zeitgenossen aber nicht entscheidend, wie die Flut funktioniert hat, sondern wohin die Flut sie gebracht hat. Letztlich vor den Richterstuhl des lebendigen Gottes. Es ist den Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Was für ein Chaos. Was für ein Chaos, dass die Menschen in ihrer Dreistigkeit und Rebellion über sich selbst heraufbeschworen haben. Aber der heilige Gott ist gerecht. Der heilige Gott ist vollkommen. Er kann Sünde und Schmutz niemals hinnehmen. Und deshalb ist sein Gericht, und damit kommen wir auf die Zielgerade, Ja, es ist gezielt. Es ist gültig. Sein Gericht ist gründlich. Aber da fehlt noch ein letztes. Das zieht sich wie einzelne Perlen an der Schnur durch dieses ganze Kapitel hindurch. Vers 1, Gott sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Vers 7, und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Söhnen seiner Frauen. Vers 13 wird das extra nochmal betont, an eben diesem Tage ging Noah in die Arche. Vers 16 am Ende, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und Vers 23 am Ende, allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. 5 strahlende, funkelnde Perlen in diesem dunklen Kapitel. 1, 7, 13, 16 und 23. Sie halten dieses Kapitel zusammen. Sie fassen dieses Kapitel in eine Klammer und sie schenken uns eine vierte Einsicht. Gottes Gericht ist gnädig. Gezielt, gültig, gründlich, gnädig. Das heißt, es gibt eine Chance, diesem Gericht zu entrinnen. Noch mitten im Gericht will Gott Gnade schenken. Und deswegen können Sie ja die ganze Story von Noah zusammenfassen mit Kapitel 6, Vers 8. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und das ist übrigens, habe ich zum ersten Mal entdeckt diesmal, diese Stoßrichtung der Noah-Biografie bei Petrus. Das ist die Stoßrichtung der Noah-Biografie bei Petrus. Schauen Sie sich das unbedingt nochmal gründlicher selbst an. Am Anfang in 2. Petrus 3 bringt Petrus ja diesen Familienvater als Beispiel dafür, für die Unentrinnbarkeit von Gottes Gericht. Diese Spötter, sie werden es erkennen müssen, Gottes Gericht ist gezielt, es ist gültig und es ist gründlich. Und dann kommt Petrus auf den Zeitfaktor zu sprechen. Warum wartet Gott noch? Warum hat Gott das Zeitfenster noch nicht verschlossen? Warum hat Gott unsere Archentür noch nicht verriegelt? Warum dauert diese 7-Tage-Frist für unsere Zeitgenossen immer noch an? Und er gibt dann die Antwort in 2. Petrus 3, Vers 9. Er sagt, es gibt nur eine Antwort. Der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliches für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Petrus sagt, Leute, dass Jesus Christus noch nicht wiedergekommen ist, das liegt nicht an Gottes Langsamkeit, sondern an seinem Langmut. Und möglicherweise befanden sich unter den Briefempfängern noch Leute, die nicht bekehrt waren. Und denen sagt Petrus damit, ihr könnt froh sein, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Sonst wäre es für euch zu spät. Und ich möchte fragen, was wäre, wenn er heute käme? Was wäre, wenn Jesus mitten in unseren Gottesdienst hinein wiederkäme? Was ja vom heilsgeschichtlichen Zusammenhang her theoretisch möglich ist. Wären Sie bereit? Jesus hat ja in seiner Predigt über Noah gesagt, Matthäus 24, dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Dann werden zwei auf einer Mühle mahlen. Der eine wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Und bei dem Bericht bei Lukas finden wir als Ergänzung noch, dass Jesus noch etwas gesagt hat, in dem Zusammenhang. Er hat gesagt, zwei werden auf einem Bett liegen. Sie werden miteinander verheiratet sein. Sie werden die innigste menschliche Gemeinschaft haben, die man sich denken kann. Der eine wird angenommen und der andere wird zurückgelassen. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Da steht das Wort hier bei Petrus zugrunde gehen. Das meint die Verdammnis in der Hölle. Petrus sagt nicht, dass Gott alle rettet. Petrus spricht hier nicht von der Allversöhnung. Aber er sagt, Gott will retten und er ruft Menschen zur Umkehr. Und das hatte doch schon der Prophet Hesekiel über Gottes Charakter so deutlich gesagt. In Hesekiel 18, hatte Gott genau das durch seinen Propheten verkündigen lassen über seinen Charakter, Vers 23. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht viel mehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und Vers 32 sagt es Gott nochmal, ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden. Gott sagt, ich habe keinen Gefallen dran, dass Menschen in die Hölle gehen. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und Paulus sagt es nochmal ganz genauso in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen stellt Gottes Wort heute Morgen uns diesen Kontrast zwischen Noah und den anderen grell vor Augen, damit wir nicht den Irrsinn machen, wie viele auf der Titanic, als sie schon längst im Sinken waren. Man muss sich das mal vorstellen, es gab zu wenig Rettungsboote, schon aufgrund dieser Hybris, dass sie sagten, uns passiert ja sowieso nichts. Aber selbst diese wenigen Rettungsboote wurden zum Teil nur halb voll zu Wasser gelassen. Warum? Weil einige Leute die sinkende Titanic immer noch für sicherer hielten als die Rettungsboote. Es gibt eine bewegende Dokumentation darüber. Da heißt es, vergebens das Drängen der Offiziere. Alle Überredungskünste prallen an der Logik ab, mit der man diese Passagiere seit 5 Tagen eingelullt hat. Die Titanic kann nicht untergehen. Bei Noahs Zeitgenossen war es ganz ähnlich. Trotz Noahs missionarischem Eifer, den wir ja letzten Sonntag gesehen hatten, trotz seiner Verkündigung, auch durch den Archenbau, die weigerten sich, in die Arche zu gehen. Weil sie sich genauso einredeten, uns kann nichts passieren, uns kann nichts passieren, uns wird nichts passieren. Und als die Wasser unaufhaltsam stiegen, da merkten sie, dass Noah doch nicht fantasiert hatte. Aber da war es zu spät. Wer in die Arche hinein wollte, als sie noch da stand, der hatte einen einzigen Eingang dafür, den Gott vorgesehen hatte. Wie wir sahen in Kapitel 6, Vers 16, Gott hatte ihm gesagt, mach eine Tür an die Seite. Das war der Eingang. Und wer rein wollte, musste da durchgehen. Und der Herr Jesus sagt von sich selbst in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Nur der, heißt das. Warum? Weil Jesus der Einzige ist, der das tödliche Hindernis unschädlich machen kann, das sie von Gott trennt, wenn sie noch nicht zu Jesus gehören und das mich auch von Gott getrennt hatte, bevor ich zu Jesus kam. Und da ist unsere Sünde. Und die ist tödlich, weil sie uns in unserer ganzen Rebellion, sei sie uns nun bewusst oder sei sie mehr versteckt, zu Gottes Feinden macht. Und deswegen brauchen wir Vergebung. Und es gibt nur einen, wo wir sie holen können, und das ist Jesus. Und auch darum, schauen Sie, ist Gottes Gericht für uns ein gnädiges Gericht, weil es Jesus traf. Er nahm stellvertretend die Strafe auf sich, die wir verdient gehabt hätten. Und deswegen ist er jetzt die einzige Tür, zu der wir kommen können, um auf ewig gerettet zu werden. In den Tagen nach der Titanic-Katastrophe, und damit schließe ich, reisten Angehörige der Passagiere nach Liverpool, wo sich die Zentrale der Reisegesellschaft befand. Und sie mussten und sie wollten wissen, was mit ihren Leuten geschehen war. Und dort in Liverpool, in der Zentrale, sammelte man fieberhaft alle verfügbaren Informationen, die nach und nach vom Unglücksort eintrafen. Und man behalf sich dort, weil so viele Menschen kamen und Informationen brauchten, mit 2 schlichten Tafeln. Mit 2 schlichten Tafeln, die man außen anbrachte, die schlagartig den ganzen Ernst der Situation dokumentierten. Über der einen Tafel stand mit großen Lettern als gerettet bestätigt. Also das waren die Leute, von denen man mit Sicherheit sagen konnte, jawohl, wir haben sie rausgefischt, Personalien aufgenommen, sie sind in medizinischer Behandlung als gerettet bestätigt. Und über der anderen Tafel stand als verloren bestätigt. Und jeder, den man fand, stand nun entweder auf der einen oder auf der anderen Tafel. Abgereist waren sie ganz anders. Abgereist waren sie als Passagiere 1., 2. oder 3. Klasse. Losgefahren waren sie als Alte oder Junge, als Promis oder als völlig Unbekannte. Die einen hatten diese Reise aus der Portokasse bezahlt und die anderen monatelang dafür gespart. Aber in Liverpool am Schluss war das völlig gleichgültig. Da zählt dir nur noch, ob du auf Liste A stehst oder auf Liste B. Gerettet oder verloren? Wo ist dein Platz zurzeit? Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Tür bist. Und dass wir nicht im Unklaren uns befinden, wie unsere persönliche Situation ist. Herr, du sagst uns in deinem Wort, dass wir genauso gefährdet sind wie die Zeitgenossen Noahs. Dass auch wir auf die Klippe des Gerichts zulaufen. Aber du sagst uns mit der gleichen Klarheit, dass du uns retten willst. Dass du nicht willst, dass Sünder verloren gehen. Und Herr, so gib, dass noch viele, viele Menschen das erkennen. Und dass sie es wagen, aus der sinkenden Titanic ihres Lebens zu fliehen. Hinein in dein sicheres Rettungsboot. Hinein in deine Arme, Herr Jesus. Hinein in deine Vergebung. Herr, danke, dass du lebst. Erbarm dich über uns, wir brauchen dich. Und wir beten dich an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.